Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie klingt es, wenn der Cavalleria Rusticana der Bajazzo fehlt? Wie verzweifelt sind die Opernhäuser und was wird aus der großen Kunstsammlung der Deutschen Bank? Themen in dieser Stunde. Cavalleria Rusticana, sie stand heute auf dem Spielplan der Stuttgarter Oper, aber es folgte nicht der Bajazzo, sondern Luci Mie Traditrice des 1947 in Palermo geborenen Komponisten Salvatore Sciarrino. Die Cavalleria ist 92 Jahre älter. Franziska Stürz hat sich das außergewöhnliche Doppel unter der musikalischen Leitung von Cornelius Meister und in der Regie von Barbara Frey angehört und angesehen. Den Anfang machte, wie üblich, die Cavalleria. Was konnte heute Abend musikalisch überhaupt geleistet werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es wurde tatsächlich eine reduzierte Orchesterfassung dieses Stückes ja präsentiert. Sebastian Schwab hat es extra arrangiert, damit diese Doppelpremiere auch stattfinden konnte, aufgrund der Abstandsregeln, die alle ganz streng eingehalten wurden. Es ist eine große Choroper und der Chor war da, aber nicht auf der Bühne, er war im Zuschauerraum. Es gab nur ein Quintett im Orchestergraben und der Rest des Orchesters war hinter der Bühne. Und dann, wie man eben schon gehört hat in dem Tonbeispiel, wurde noch Klavier gespielt an manchen Stellen. Und das war eben die große Arie der Santuzza, heute gesungen von Eva Maria Westbrück, die einen Comeback feiern möchte an dem Haus Stuttgart, an dem sie einst begonnen hat. Es war so viel Erwartung da und leider, muss ich sagen, konnte sie sich für mich überhaupt nicht erfüllen. Das ist so, wenn man erwartet, dass man einen italienischen Abend mit zwei Gängen bekommt, in dem der erste Gang sehr üppig ist und vielleicht eine sizilianische Pasta mit einer tollen sizilianischen Soße, dann muss ich sagen, fehlte bei dieser Pasta die Pasta. Es gab viel Soße, aber keine Nudeln, die glücklich machen würden. Also der Klang des Orchesters hat mich sehr enttäuscht. Das geht nicht. Das kann man nicht machen, den Mascagni so zu reduzieren und auf eine kammermusikalische Version im Graben und der Rest kommt von aus dem Off. Da geht nichts in den Bauch. Dann kommen auch die Sänger zu wuchtig rüber. Und man hört auch so kleine stimmliche Schwächen. Das tat mir alles unheimlich leid. Insofern war ich musikalisch von der Cavalleria leider sehr enttäuscht.
Dann hören wir jetzt mal Sciarrino aus dem Jahr 1998, hier natürlich in der Version der Oper Stuttgart. Wie fällt in diesem Fall Ihre Kritik aus?
Ja, also das war sozusagen dann der zweite Gang, von dem man wusste, dass er experimenteller wird. Und das konnte dann auch wesentlich spannender gestaltet werden jetzt an diesem Abend. Das gesamte Staatsorchester war immerhin präsent. Also es wurde nicht abgedämpft durch eine Wand, sondern die Bläser saßen im Bühnenbild hinten auf einer so Empore quasi und ein Teil auch in den Seitenlogen, sodass da ganz tolle akustische Effekte zustande kommen. Dieses ganze Stück ist eine völlig andere Musik. Man merkt schon, der Sprachduktus Fokus ist wie gesprochenes Wort unheimlich schnell und dann mit so kleinen Seufzern und Glucksern. Es wird unheimlich viel geflüstert und gewispert, am Schluss eigentlich fast nur noch gesprochen. Also mit Operngesang hat das in dem normalen Verständnis gar nicht mehr so viel zu tun. Und trotzdem gibt es eine große Spannung durch diese Lautmalerei, auch im Orchester mit Flageolets, mit ganz vielen leisenden Zirptönen. Das hat sich auch für mich in der Szene wesentlich spannender dargestellt als der erste Teil.
Ja, apropos Spannung, thematisch koppeln sich die Geschichten ja an den Themen verratene Liebe, Eifersucht und Mord. Was macht Barbara Frey daraus? Was unterstreicht sie?
Ja, in beiden Fällen natürlich diese Beziehungsdramen. Es ist in beiden Fällen aber auch sehr distanziert inszeniert. Das muss man jetzt wieder auch Corona in die Schuhe schieben, dass da mindestens 6 Meter Abstand gehalten werden müssen zwischen den Sängern. Alles spielt auf einer großen Treppe von Martin Zeltgruber in die Mitte der Bühne gebaut. Zumindest bei der Cavalleria Rusticana kann man da an so eine Kirchentreppe einer süditalienischen Kirche denken, auf der sich da in großer Distanz die Figuren ansingen. Die Spannung zwischen diesen Figuren kommt bei mir auch eher dann im zweiten Teil, Luci mie traditrici, besser heraus, weil da auch die Musik einfach besser mitspielt, aber auch die Figuren besser miteinander singen. Im ersten Teil hatte ich schon das Gefühl, dass Eva Maria Westbrück und auch Arnold Rutkowski, der den Turiddu singt, also sehr mit ihrem Gesang beschäftigt waren, sehr weit nach vorne immer gesungen haben und im Prinzip kam mir das wie eine konzertante Aufführung vor, weil da also überhaupt keine Bewegung auf der Bühne stattfand. In Luci mie traditrici ist da etwas mehr Spannung da, aber auch sehr reduziert, weil sich diese Bühne dreht. Also man muss sagen, Martin Zeltgruber bekommt jetzt hier die Lorbeeren, auch für die Inszenierung, weil die Bühne spannender ist als die Inszenierung, das muss ich sagen. Da dreht sich dann diese Treppe und man sieht so einen versunkenen Palast, vielleicht einen Renaissance-Palast, wo unten drin so Gestrüpp wächst. Und in diesem Gestrüpp bewegen sich dann die Figuren, aber auch eher so in Zeitlupe und immer mit diesem Abstand. Es gibt Graffitis im Hintergrund, die so ein bisschen eine triste Stimmung erzeugen. Das ist das, was das Auge fasziniert. Ansonsten muss ich sagen, hat Barbara Frey da herzlich wenig geboten. Also ich fürchte, sie war ein bisschen den Umständen geschuldet, vielleicht gehemmt. Aber von Personenführung kann man in beiden Fällen nicht so richtig sprechen.
Enttäuscht Franziska Stürz nach der Premiere eines Doppelopernschlags. Die nächsten Vorstellungen in der Stuttgarter Oper sind am 18. und 20. Oktober. Sie hören Fazit. Aus gegebenem Anlass nochmal Oper. Die 13 größten Häuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sie bilden die deutschsprachige Opernkonferenz. Wie in jedem Jahr gab es eine Herbsttagung, dieses Mal digital und mit einer Forderung, die als Ausdruck von Wut genauso verstanden werden könnte wie als Ausdruck der Verzweiflung. Die Politik möge erlauben, mindestens 50% des Zuschauerraums freizugeben und zwar bundesweit. Darüber habe ich mit dem Vorsitzenden der Opernkonferenz gesprochen, dem Frankfurter Intendanten Bernd Löber. Einen schönen guten Abend.
Ich grüße Sie, hallo.
Spricht aus der Forderung mehr Wut oder mehr Verzweiflung?
Ich denke doch mehr Verzweiflung. Wir wissen ja, wie die Zahlen, oder sehen, wie die Zahlen steigen in den letzten Tagen und Wochen. Wir haben gewissermaßen Verständnis dafür, dass wir also jetzt nicht gleich für volle Häuser plädieren dürfen. Gleichzeitig aber, glaube ich, gibt es kaum einen sicheren Ort als ein Opernhaus derzeit. Denn wenn Sie beobachten, wie diszipliniert unser Publikum hereinkommt, sich nach allen Regeln verhält, während der Vorstellung zum Teil auch noch die Maske aufhält und dann wieder ebenso still und ruhig wieder, nachdem natürlich emphatisch geklatscht wurde, nach Hause geht. Da gibt es also unserer Meinung nach relativ wenig Möglichkeiten des Ansteckens. Und deshalb hoffen wir doch sehr auf eine Lockerung in der nächsten Zeit, zumal uns ja parallel dazu gedroht wird, dass diverse Einnahmedefizite nicht von der Stadt oder von dem jeweiligen Träger ausgeglichen werden können.
Wann hat man Ihnen das angedroht?
Es gibt in jeder Stadt andere Verhältnisse und es gibt Staatstheater, es gibt städtische Theater und da muss man schon in jeder Stadt, in jedem Opernhaus genauer hinschauen. Aber die Erwartung, die in der Öffentlichkeit manchmal so geschürt wird, dass wir uns zurücklehnen können und der jeweilige Träger sagt, mach dir mal keine Sorge, das, was am Schluss fehlt, das schießen wir bei. Also das ist eine bisschen romantische Lesart der ganzen Situation.
Das, was Sie gerade geschildert haben, ist das jetzt deutschlandspezifisch oder ist das auch das, was Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz und Österreich am meisten beklagen?
Na, in Österreich ist es so, dass natürlich die Kultur die Nummer eins ist. Hängt natürlich auch mit dem Tourismus zusammen. Also wenn da gar nichts mehr geht, dann also Land unter. In Österreich signalisiert oder sagt man den Theatern, den Opernhäusern, wir gleichen das aus, was am Schluss fehlt. Denn wir wissen, wie wichtig das ist für unsere Nation, für ihr Selbstverständnis als Kulturlandschaft, als Kulturland. In der Schweiz, glaube ich, dürfen mehr Zuschauer rein, hat uns Andreas Homoki, der Intendant des Zürcher Opernhauses, gesagt. Also die dürfen bis zu 700, 800 Menschen reinlassen. Und dadurch natürlich haben die eine ganz andere Einnahmesituation als wir hier in Deutschland. Wir sind so zwischen die Mühlsteine geraten. Ja? Auf der einen Seite erwarten auch die Agenturen, die Sänger, dass wir auszahlen. Und auf der anderen Seite gibt es die Städte und die Länder, die sagen, denkt ja nicht, dass wir euch da entgegenkommen.
Es gibt ja auch gar keine Möglichkeit, vorsingen zu lassen. Also man kann ja auch gar nicht in irgendeine Zukunft planen, oder?
Nö, also die größeren Häuser, die Häuser, die in der Opernkonferenz versammelt sind, die haben sicherlich eine Vorausplanung von 3 Jahren, aber das wird jetzt alles auf den Prüfstand gestellt. Wir gehen davon aus, dass Corona, und das wird jeder Stadtkämmerer Ihnen bestätigen, dass Corona nicht nur eine Sache von einem Jahr ist oder 2 Jahren, sondern dass die Auswirkungen von Corona sicherlich 3 Jahre betreffen. Das heißt, wir müssen jetzt endlich mal zeigen, oder wir dürfen zeigen, dass wir auch improvisieren können, dass wir nicht so stocksteif an unseren Spielplänen festhalten, dass wir reagieren können, vielleicht sogar auf politische Umstände. Also das hat, ich würde mal sagen, 5% auch was Positives. Aber wenn man jetzt so manchmal liest, Corona, das ist auch eine Chance für die Theater, denn sie können ja jetzt endlich mal zeigen, was sie spontan machen können, dann empfinde ich das als Zynismus. Eine Chance ist es nicht, wenn wir in Frankfurt zum Beispiel Opernschauspiel zusammen mit einem Defizit von 9 Millionen Euro rechnen, Ende der Spielzeit, und nicht genau wissen, wie diese 9 Millionen ausgeglichen werden.
Und es ist gar keine Wut dabei?
Sagen wir mal so, für die Wut haben wir noch ein bisschen Zeit.
Sie haben gerade Österreich erwähnt. Die Salzburger Festspiele, die haben ja mit Schachbrettmuster im Zuschauerraum stattgefunden. Ein solches Konzept hat der Pierre-Boulez-Saal in Berlin beim Senat eingereicht. Ich habe von keiner Entscheidung darüber gehört. Wie problematisch ist für die Opernhäuser im deutschsprachigen Raum in Deutschland der Faktor Zeit?
Ich komme gerade von einer Vorstellung nach Hause mit 360 verkauften Karten. Schachbrett hätte bedeutet 650 verkaufte Karten. Und wenn man das hochrechnet auf die ganze Spielzeit, dann wird man sehen, da geht einem immens viel Geld verloren, das dann vielleicht am Ende auch wieder fehlt. Von Salzburg hatten wir uns erhofft, dass da auch auf Deutschland eine Signalwirkung überschwappt. Das ist aber momentan noch nicht so. In Deutschland ist alles sehr kompliziert. Da gibt es die Unfallkrankenkassen. Man überlegt sich genau, wer haftet denn, falls mal was passiert. Ich bin der Meinung, es gibt kaum einen sicheren Ort als ein Opernhaus derzeit, weil eben unser Publikum unglaublich diszipliniert ist. Das, was man manchmal einem Opernpublikum vorwerfen könnte, dass es etwas träge ist, dass es etwas traditionell ein bisschen zu fad ist oder zu langsam und nicht in die Gänge kommt, das könnte jetzt ein Vorteil sein bei Corona, denn das Publikum ist wirklich ein ganz braves, vielleicht ein bisschen von der Struktur überraschenderweise älteres Publikum. Wir sagen ja immer, die Alten, die haben jetzt besonders viel Angst und die bleiben zu Hause. Ich empfinde, das Gegenteil ist der Fall. Die Alten kommen, weil sie halt nicht jeden Sonntag vorm Tatort sitzen wollen, sondern weil sie glauben, dass noch etwas anderes zu ihrem Leben als Bereicherung gehört.
Und was das Aussetzen von Entscheidungen anbelangt, haben Sie das Gefühl, das ist eine bürokratische oder politische Übervorsicht?
Ich verstehe irgendwo auch die Städte, denn die Haushalte, die städtischen, werden natürlich in ein Riesendefizit insgesamt rasen. Und diese Haushalte muss man natürlich wieder irgendwo anmelden zu einer Genehmigung, also Frankfurt etwa in Wiesbaden. Und dann kann es durchaus passieren, dass diese Haushalte nicht genehmigt werden. Also ich verstehe irgendwo, dass man so rigide derzeit operiert. Natürlich haben wir alle ein bisschen die Hoffnung, dass dann so auf den letzten Metern hin dann doch ein bisschen Bereitschaft zum Helfen vorhanden ist.
Sagt Bernd Löwe, Intendant der Frankfurter Oper und Vorsitzender der deutschsprachigen Opernkonferenz. Herr Löwe, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Schönen Abend noch.
Ja, danke Ihnen.
Er starb 1920, der schwedische Maler Anders Zorn. Hierzulande kaum bekannt, obwohl seine Bilder wirken, als hätten sie die Idyllen von Astrid Lindgren bis Ikea inspiriert. 100 Jahre nach seinem Tod hätte Stockholm den Künstler gerne mit einer großen Schau geehrt, musste das aber verschieben und gab den Staffelstab an die Niederlande weiter. Deshalb führt sie jetzt Kerstin Schweighöfer durch die Ausstellung in Den Haag.
Eine schwedische Sommeridylle. Alles da. Scheren, Ruderboot, klares, glitzerndes Wasser und zwei badende junge Frauen, die auf dem felsigen Ufer in der Nachmittagssonne sitzen. Diese Badenden im Freien verhalfen Anders Zorn auf der Weltausstellung in Paris 1889 zum Durchbruch als Plein-Air-Maler. Sie machten ihn zu einem Künstler, dem es wie keinem anderen gelang, das Leben in der schwedischen Natur einzufangen. So Konservatorin Frauke van Wäke vom Haager Kunstmuseum. In frühen Werken wie diesen geht es Zorn darum, die Atmosphäre einzufangen, die Reflexionen des Lichts. Bilder wie diese sprachen vor allem die Liebhaber des Impressionismus an, wegen ihres losen Pinselstrichs. Es war etwas Neues, etwas anderes, der kühle schwedische Norden, aber gemalt in einer Sprache, die alle verstanden. Doch Zorn war nicht nur der Freilichtmaler, der unser Schwedenbild geprägt hat. Er war auch ein gefeierter Porträt- und Aktmaler, der das Leben eines Dandys und Kosmopoliten führte, obwohl er aus einfachen Verhältnissen stammte. Geboren wurde er 1860 in Mora am Siljansee. Seine Mutter zog ihn alleine groß. Dank eines kleinen Erbes konnte Zorn die Kunstakademie in Stockholm besuchen. Mit 21 verliebte er sich in eine Tochter aus einer wohlhabenden schwedischen Familie, Emma Lamm. Heiraten konnte er sie erst 5 Jahre später, als er es in Paris und London als Society-Maler zu etwas gebracht hatte. Egal ob Könige oder Präsidenten, Schauspieler, Bankiers und ihre Gattinnen und Mätressen, sie alle zahlten Rekordbeträge für ihre Bildnisse. Obwohl Zorn weder beschönigte noch idealisierte, was ihm nicht immer Dank einbrachte. Der finnische Kunstsammler Hermann Antel etwa hat sein Porträt verbrannt. Zorn hatte ihn erkennbar als das porträtiert, was er war, ein Alkoholiker. Auch sich selbst hat der Künstler auf einem fast lebensgroßen Selbstporträt im roten Anzug schonungslos als beleibten 50-Jährigen dargestellt, der sichtlich zu sehr das gute Leben genoss. Also zu viel geraucht, getrunken und gegessen hatte, so Konservatorin van Wäke. Zorn wollte in die Menschen hineinschauen und ihren Charakter einfangen. Mit Schmeicheleien hatte er nichts am Hut. Das galt auch bei seinen weiblichen Akten. Zunächst stellte er sie in seine Landschaften hinein, als Teil der Umgebung, so wie die Badenden im Freien. Dann ging es ihm immer mehr um den Körper selbst und auch der wurde so dargestellt, wie er war. Klein, groß, dick oder dünn. Auch hier beschönigte und idealisierte der Maler nicht, zum Entsetzen vieler Zeitgenossen. Dieses Bild hier zum Beispiel, die Venus de la Villette, die musste 1891 aus dem Pariser Salon entfernt werden. Sie war zu schockierend, denn sie ist einfach nur eine nackte Frau, die breitbeinig dasteht. Keine Nymphe, keine Göttin. Da hielt Zorn der scheinheiligen Gesellschaft seiner Zeit, die so tat, als ob Sex nicht existierte, einen Spiegel vor. 1896 verließ Zorn mit seiner Frau Paris und zog wieder nach Mora. Fortan war das einfache Landleben zentral in seinem Werk. Er baute sogar ein Freilichtmuseum, das noch heute besucht werden kann. Dafür sammelte er Stoffe mit typischen Mustern, Werkzeuge und Holzpferde, ließ sogar komplette Bauernhöfe anderswo auseinandernehmen, verschiffen und in Mora wieder aufbauen. So wie bei vielen Künstlern um 1900 wuchs auch in ihm das Interesse für Volkskultur und Folklore und damit die Angst, dass Traditionen und Gebräuche verloren gehen könnten, als Folge von Modernisierung und industrieller Revolution. Auch auf seinen Bildern versuchte er deshalb, typisch schwedische Traditionen festzuhalten. Bestes Beispiel: der Mitsommernachtstanz, ein Gemälde, das tanzende Pärchen in traditioneller Kleidertracht zeigt. Es war Zorns Lieblingsbild, denn, so der Künstler, es drückt mein tiefstes Ich aus.
Das schwedische Idyll von Anders Zorn bis zum 31. Januar im Kunstmuseum Den Haag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Schriftsteller Yan Hengjin wird knapp 2 Jahre nach seiner Festnahme in China nun offiziell angeklagt. Die Anklagepunkte würden von den chinesischen Behörden noch bekannt gegeben, teilte die australische Regierung mit. Der gebürtige Chinese Hengjin, der seit 2002 die australische Staatsbürgerschaft besitzt, gilt als Kritiker der kommunistischen Führung in seiner ehemaligen Heimat. Er war im Januar 2019 mit Frau und Kind von New York in den Süden Chinas gereist und nach seiner Ankunft verschwunden. Später wurde bekannt, dass er in einem chinesischen Gefängnis sitzt. Der diesjährige ZDF-Aspekte-Literaturpreis geht an Denise Ode. Die Schriftstellerin wird für ihren Roman Streulicht ausgezeichnet.
In der Begründung der Jury heißt es, die 32-jährige Autorin entwickle in ihrem Roman mit stillen, leisen Sätzen und langen, nachklingenden Bildern das Bild einer Gesellschaftsschicht, aus der es kein Entrinnen gibt. Ode beschreibt in ihrem Buch das Milieu der sogenannten bildungsfernen Schichten. Sie steht mit ihrem Debütroman auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2020. Wer die Auszeichnung erhält, wird morgen Abend bekannt gegeben.
Angesichts drohender Proteste gegen die Verherrlichung des kolonialen Erbes ist in Mexiko-Stadt eine Statue von Christoph Kolumbus abgebaut worden. Linke Gruppen hatten damit gedroht, die Figur des Seefahrers morgen vom Sockel zu stoßen. Am 12. Oktober wird in zahlreichen Ländern an die Ankunft von Kolumbus in Amerika im Jahr 1492 erinnert. Bürgermeisterin Claudia Schenbaum plädierte für eine Debatte darüber, ob die Figur überhaupt wieder aufgestellt werden sollte. Die Schriftstellerin Ines Geipel ist mit dem Lessing-Preis für Kritik geehrt worden. In der Begründung der Jury heißt es, die 60-Jährige habe sich für die Rehabilitierung von Autorinnen und Autoren in der DDR eingesetzt, die aus politischen Gründen mundtot gemacht wurden. Die komplexen Zwänge einer Diktatur mit ihren zersetzenden Wirkungen auf den Einzelnen thematisierte Geipel auch in ihren Romanen »Das Heft«, »Heimspiel« und »Tochter des Diktators«. Der Lessing-Preis für Kritik wird von der Lessing-Akademie Wolfenbüttel und der Stadt Wolfenbüttel an Menschen verliehen, die nach dem Vorbild Lessings Kritik auch in einem gesellschaftlich wirksamen Sinn ausüben.
Kunst verkaufen, um Löcher in der Kasse zu stopfen. Mit einer Ausnahmeregelung hat ein großes Museum in den USA das getan. Und vor wenigen Tagen kündigte die Königliche Oper in London an, ein Bild von David Hockney zu verkaufen, um die Teilsanierung des Hauses finanzieren zu können. Warum kann ab Ende Oktober auf 200 Stücke der Kunstsammlung der Deutschen Bank bei Auktionen geboten werden? Eine Frage, die sich auch nach der Kritik am stillen Verkauf eines Triptychons von Gerhard Richter stellt, das jahrelang im Foyer der Deutschen Bank in New York hing. Carsten Probst ist unser Fachmann für Kunst. Ist bekannt, was unter den Hammer kommen soll?
Ja, also der Schwerpunkt liegt auf den Werken der klassischen Moderne und der 50er Jahre. Verkauft werden also Arbeiten etwa von Kandinsky, Egon Schiele, von Laszlo Moholy-Nagy, dessen Kästner-Mappe zum Beispiel mit 6 Lithografien aus den 20er Jahren. Es gibt auch Werke der Nachkriegszeit bis in die 70er Jahre. Also viele von diesen Werken sind vor 1980 eigentlich schon erworben, also ehe eigentlich so das Konzept für diese ganze Sammlung der Deutschen Bank überhaupt definiert worden ist. Deswegen spricht auch der Leiter der Sammlung, Friedhelm Hütte, von einer Rekonstruierung oder Restrukturierung der Sammlung, dass man also sich mehr jetzt auf Gegenwartskunst, Förderung junger Talente konzentrieren möchte. Also für mich ist wahrscheinlich, dass nach diesen 200 Arbeiten noch weitere Verkäufe folgen werden.
Wie bedeutsam ist denn eigentlich die Kunstsammlung der Deutschen Bank? Wie lange gibt's die?
Also in Spitzenzeiten, Ende 80er, 90er Jahre, enthielt sie wohl zeitweilig knapp 60.000 Werke. Das ist schon in der Quantität mehr als so manches Museum ja in seinen Depots hat. Heute sind es wohl immer noch so an die 55.000 Werke. Da kennt man natürlich an den Zahlen, dass das eine Sammlung von Weltrang ist. Auf der Webseite können Sie auch sehen, wie international und vielfältig gerade diese Positionen sind. Das beginnt eben mit bekannten Größen der modernen Avantgarden, vor allem dem Bauhaus, dem Expressionismus, über die Kunst der unmittelbaren Nachkriegszeit, dann auch nicht systemkonforme Künstler aus der DDR. Und es gibt eben diese besondere Spezialisierung auf Arbeiten auf Papier, was immer so in der Tendenz einen eher schwachen Bereich des Kunstmarktes gestützt hat und partiell auch eher weniger bekannte Künstlerpositionen. Und natürlich war diese Sammlung immer ein exzellentes soziales Branding für die Bank selbst. Also was immer man kritisieren konnte am Raubtierkapitalismus, an diesen Geschäften und Tricksereien, die dann bekannt geworden sind, wenn es um diese ja fast betulich rührend museal gepflegte Kunstsammlung ging, dann fiel der Blick eigentlich unweigerlich etwas milder aus. Also dieser soziale Profit für die Bank durch diese Sammlung, der war eigentlich nie von der Hand zu weisen.
Vor 4 Jahren, das zumindest ist bekannt, wurden erste Arbeiten aus der Sammlung verkauft, ohne es an die große Glocke zu hängen. Nun geht man in Auktionshäuser. Glauben Sie, dass das die Kritik am Verkauf überhaupt beendet?
Ich glaube, dass ein mulmiges Gefühl bleibt. Klar, also die Bank kann mit ihrem Besitz natürlich machen, was sie will, aber sie hat ihre Kunstsammlung ja selbst immer als ihr symbolisches Kapital bezeichnet. Und das meinte eben nicht nur Kunst als Geldanlage, sie hat diese Kunst immer als sozusagen Teil demokratischer Wertschöpfung verstanden. Und das ist ein Gedanke, der auch vom Konzept der Sammlung her mit den ganz großen Gründungsmythen eigentlich der Bundesrepublik verknüpft ist. Überall auf der Welt, wo die Deutsche Bank große Niederlassungen hat, wurden zeitgenössische Künstler der Region gesammelt und in die Flure und Büros der Angestellten gehängt, sozusagen als sozialer Kitt zwischen Wirtschaft und demokratischer Kultur. Und wenn die Bank jetzt relativ heimlich und neuerdings eben jetzt auch offen kommuniziert, Teile dieser Sammlung verkauft, dann wirkt das schon, als verabschiede sich die Bank irgendwie von dieser sozialen Implikation. Und ja, nach der Finanzkrise, das sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, stand eigentlich diese Kunstsammlung schon mal zur Disposition. Der damalige Vorstandsvorsitzende Josef Ackermann hat damals darüber gesprochen, ob es überhaupt noch zeitgemäß sei, dass eine Bank so in Zeiten hoher Geldverluste und von Massenentlassungen sich überhaupt noch so eine teure Kunstsammlung leisten sollte.
Die Deutsche Bank sagt ja, die Verkäufe hätten nichts mit der desolaten Geschäftssituation des Bankhauses zu tun. Das Geld werde wieder in Kunst gesteckt. Sie haben es gesagt, die Strategie soll jetzt sein, nur noch in Gegenwartskunst. Glauben Sie das?
Ja, also die Erlöse jetzt für die 200 Werke, die in nächster Zeit auktioniert werden sollen, die werden sich kaum, denke ich, in einer Größenordnung bewegen, die der Bank jetzt bei ihren derzeitigen Geschäftsverlusten helfen können. Insofern kann man sich das durchaus vorstellen, dass ein Teil davon wieder in Kunst reinvestiert wird. Aber etwas anderes ist es bei diesen rund 4000 Werken aus den letzten Jahren seit 2016, eben darunter solchen wie Faust von Gerd Richter. Allein dieses Triptychon war für Marktbeobachter bis zu 100 Millionen Euro an Erlös wert. Und solche Summen, obwohl nicht bekannt geworden ist, wie viel die Bank damit letztlich eingenommen hat, weil es ein Privatverkauf war, solche Summen fließen sicherlich nicht wieder direkt in die Kunst. Und dass man diese Käufe auch so verschwiegen behandelt hat, spricht auch dafür, dass die Hausfinanzen mit Kunstverkäufen irgendwie doch verschämt aufgebessert wurden.
Sie haben ja gesagt, Josef Ackermann hat schon mal laut darüber nachgedacht, ob die Deutsche Bank wirklich eine Kunstsammlung braucht und sie sich leisten kann. Und Sie haben ja schon gesagt, wie die offizielle Strategie jetzt bei den Verkäufen lautet. Aber steckt dahinter womöglich doch, dass jetzt der Zeitpunkt ist, sich peu à peu aus einer Sammlung zu verabschieden?
Also ich glaube, bis jetzt zumindest steht die Auflösung nicht zur Debatte. Und wenn man zumindest diesen symbolischen Wert dieser Sammlung als Ausgangspunkt nimmt, den ja die Bank selber immer betont hat, dann wäre die Auflösung eigentlich auch so etwas wie eine Bankrotterklärung für das Bankhaus selbst, gerade in diesen relativ schwierigen Zeiten für das Bankhaus. Ich glaube, die Sammlung, soweit lehne ich mich jetzt vielleicht mal aus dem Fenster, sehen wir vielleicht erst, wenn die Deutsche Bank selbst als Ganze aufgelöst oder verkauft wird. Also die Deutsche Bank und die Sammlung, die hängen, glaube ich, zurzeit symbolisch noch viel zu eng zusammen.
Sagt Kunstkritiker Carsten Probst. Am 22. Oktober versteigert die Deutsche Bank erstmals Teile ihrer Kunstsammlung. In Schweden waren wir heute schon. Jetzt geht es nach Island in den noch kühleren Norden mit seinen heißen Quellen. Entdeckt vor gut 1000 Jahren ist Island bis heute ja reich an Sagen. Was Hallgrímur Helgason Neues über seine Heimat erzählt, das können Sie in wenigen Tagen lesen und sich wundern. Wobei das Neue nur ein Teil der Geschichte ist, über die Tobias Wenzel mit dem isländischen Schriftsteller gesprochen hat.
Hallgrímur Helgason sitzt als mein Interviewgast in einem Studio in Reykjavik, um über seinen Roman 60 Kilo Sonnenschein zu sprechen. Die Hauptfigur des Buchs heißt Gestür, was Gast bedeutet. Auch der Toningenieur heißt Gestür. Ganz schön viele Gäste auf einmal.
Ich mag diesen Zufall sehr. Ich habe oft das Gefühl, dass Isländer Gäste im eigenen Land sind und immer mit dem Gedanken spielen, es zu verlassen. Das hat damit zu tun, dass Island erst um 900 bevölkert wurde. Das fühlt sich an wie vor kurzem. Ich vergleiche das mit einem Campingplatz. Wir haben hier praktisch nur ein paar Nächte verbracht. Das Gefühl, ein Neuling oder ein Gast in dieser Landschaft zu sein, haben wir bewahrt.
Die Landschaft im Roman 60 Kilo Sonnenschein ist zu Beginn orientierungslos weiß. Heftige Schneefälle und auch Lawinen haben um 1900 die ganze Gegend um den fiktiven nordisländischen Fjord Segulfjörður bedeckt, hinter dem man unschwer den realen Fjord Siglufjörður als Modell erkennt. Eilifur hat unter tagelangen Mühen Mehl für seine Familie besorgt. Aber als er an Heiligabend zurückkehrt, ist seine Hütte unterm Schnee begraben und sind seine Frau und seine Tochter tot. Nur sein zweijähriger Sohn Gestür hat überlebt, weil er über die Zitzen einer Kuh Milch getrunken hat. Im Roman folgen wir Gestür, der zwei Ziehväter bekommt und nach Frankreich verschwindet, aber bald nach Island zurückkehrt und, selbst noch ein Jugendlicher, für ein Kind sorgt. Bis Hallgrímur Helgason, der auch Maler ist, die Landschaft wieder weiß tüncht. Ein durchaus ernster historischer Roman also, der eine Überraschung für diejenigen Leser sein dürfte, die bei Helgason an den pornosüchtigen Hlynur aus dem Roman 101 Reykjavik denken oder an den Auftragskiller Toxic, der in der Rolle eines Predigers Island betritt, im Roman 10 Tipps, das Morden zu beenden und mit dem Abwasch zu beginnen.
Die Reise eines Schriftstellers verläuft von der Komödie bis zur Tragödie und dann vielleicht wieder zurück. Und ich habe gerade meine Tragödienperiode. Der Humor ist zwar noch da, aber nicht im Vordergrund.
Diese berührende Geschichte über eine Gegend, die durch den Boom der Heringsfischerei in wenigen Jahren praktisch aus der Steinzeit in die Moderne katapultiert wird, wird aufgrund des Humors aber nie langweilig. Da sind Helgasons schräge Einfälle. Bei einer Beerdigung stirbt ein Pfarrer durch einen Sturz ins Grab. Und da sind seine kuriosen Vergleiche. So sieht ein zerstörtes menschliches Auge, heißt es, wie der schneewehenkalte After eines Schafs aus. Darauf muss man erst einmal kommen. Genauso wie auf die durchgedrehten Visionen, die gleich einige der Romanfiguren haben. 99 Forellen fliegen durch die Luft und Gestür verschmilzt mit der Sonne.
There is a lot of space for visions in Iceland. In Island ist viel Raum für Visionen. Das Land ist dünn besiedelt. Und wenn man den weiten Horizont betrachtet und kein Mensch zu sehen ist, dann erweckt das wohl Visionen im Kopf.
Einfühlsam vermittelt uns Helgason, wie die oft bitterarmen Menschen, die teilweise im selben Raum wie ihre Kuh schliefen, diesen raschen Übergang in die Moderne erlebt haben dürften. Spannend ist, dass Helgason in diesem eigentlich historischen Roman hier und da das heutige Island kritisiert, wenn auch augenzwinkernd gebrochen. So heißt es im Roman, wenige Nationen hätten größere Feiglinge hervorgebracht als die Isländer. In der Szene stürzt der betrunkene Pfarrer Jón in der Kirche und bleibt liegen.
Es verging eine längere Zeitspanne, in der sich nichts regte, weder der Zug um den Mund des Kirchendieners noch die Gläubigen in den Bankreihen, bis der Pfarrer zu schnarchen begann. Die Gemeinde verfolgte geduldig das Programm. Nicht einmal Sarah Jones zierliche Frau stand auf. Die Leute gestanden es ihrem Pastor unbedingt zu, ein Schläfchen zu halten, wenn er dann eins nötig hatte. Ich fürchte, das ist sehr typisch für Isländer. Ich war in Island auf so vielen Partys und Empfängen. Und wenn da ein Betrunkener in einer Ecke schockierende oder verrückte Dinge gemacht, sich zum Beispiel auf seinen Teller übergeben hat, haben alle so getan, als ob der Betrunkene nicht dagewesen wäre. Es hat mich immer geärgert, dass Menschen die Wahrheit sehen, aber sich nicht trauen, sie auszusprechen.
Hallgrímur Helgason ist mit 60 Kilo Sonnenschein ein großer Wurf gelungen. Man möchte fast sagen, ein großer Fang, mit Blick auf die Szene, in der die an der Küste abgeladenen Heringe so sehr in der Sonne funkeln, dass sie wie die Sonne selbst erscheinen.
Hallgrímur Helgason, sein neuer Roman aus dem Isländischen, übersetzt von Karl Ludwig Wetzig, erscheint am Mittwoch. Und am 16. Oktober beginnt dann die Lesereise. Zuerst nach München, Berlin, Kiel, Hamburg und Koblenz. Klaus Bukatzki greift jetzt ein Stichwort auf für seine Kulturpresseschau.
Das Goethe-Institut will die Erfahrung seiner weltweiten Einrichtungen für mehr interkulturelle Bildung in Deutschland nutzen. Das sagte der Generalsekretär des Goethe-Instituts Johannes Ebert. Und das lesen wir in der Tageszeitung Taz. Deutschland werde durch Zuwanderung, Geflüchtete oder die Anwerbung von Fachkräften zunehmend diverser. Es sollte wohl besser Anwerbung von Fachkräften heißen, dann klingt es auch weniger divers. Das Goethe-Institut will auf jeden Fall den Zugewanderten helfen, einer hierzulande vielleicht bisher eher fremden oder anderen Kultur positiv begegnen zu können. Und dazu gehört natürlich unsere deutsche Sprache, und die ist ja manchmal gar nicht so leicht, vor allem wenn Zugewanderte Artikel in der Taz verstehen sollen, die wie keine andere Zeitung Wert auf korrekte Geschlechterbezeichnung legt, samt Gendersternchen oder geschlechtergerechten Doppelpunkten mitten in einem Wort. Es gibt keinen Fall, in dem Sprachregulierungen je einen Bewusstseinswandel ausgelöst hätten, heißt es sehr entschieden in der Tageszeitung Die Welt. Noch nie haben Sprachveränderungen Ressentiments verringert, zur Emanzipation beigetragen oder gar soziale Missstände geheilt, findet Markus Lorenz. Wer schreibt, wir treffen uns beim Italiener, denkt mit Sicherheit eher an Pasta und Wein als an eine männliche Person. Aber wie ist das mit Diskutanten? Diskutanten ist ja schon weiblich. Muss dann auch immer die männliche Form Disku-Onkel mitgesagt und mitgeschrieben werden? Und zu den Dilettanten die Dilett-Onkel und den Protestanten die Protest-Onkel? Vielleicht kann das Goethe-Institut da ja helfen, damit wir das alles endlich verstehen. Die Violine und ich haben einander von Anfang an sehr gut verstanden. Das erfahren wir aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es ist ein strahlender, silbriger Klang und man kann auf dem Instrument unglaublich gesanglich spielen, sagt im Interview Christoph Konz, der Mozarts Violinkonzerte auf Mozarts eigenem alten Instrument zu Gehör bringen darf. Es war für mich ein Erweckungserlebnis, Mozarts Violinkonzerte auf seiner eigenen Konzertmeistergeige zu spielen, mit der er selbst vor fast 250 Jahren als Solist auftrat. Möglich macht das die Stiftung Mozarteum, und Geduld gehört auch dazu. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis sich das Holz wieder an die Schwingungen gewöhnt und das Instrument seinen ursprünglichen Klangcharakter wiedererlangt. Während der Aufnahme hatte ich dann das Gefühl, jetzt ist die Geige wieder in ihrer wohlklingenden Form. Und das ist dann die schönste Sprache überhaupt von einem ihrer größten Meister. Es ist furchtbar, dass heutzutage Migranten gleich geduzt oder in so einem Dummdeutsch angeredet werden, holt uns da ein anderer großer Musikant wieder auf den Boden der sprachlichen Realitäten. Ein Mann, der die deutsche und die britische Staatsangehörigkeit besitzt, Sohn einer britischen Mutter und eines deutschen Vaters. »Ich bin in beiden Ländern zu Hause«, sagt Campino. »Bis ich 20 war, war mir England wichtiger«, meint der Sänger der legendären Punkband Tote Hosen im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. »Inzwischen ist mein Verhältnis zu Deutschland viel besser geworden. Wir sind als Land viel souveräner geworden, eine Instanz geradezu. Wir versuchen, mit unseren Nachbarn gut auszukommen, die mitzunehmen.« Und mit der Sprache, das kriegen wir auch noch hin.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Bukatzki. Am Mikrofon Gabi Wuttke. Gute Nacht.